Es steht aber auch zum Beispiel was zu dem würdevollen Umgang von Ascheresten beziehungsweise einfach von Überresten eines Verstorbenen.
Ich will die ja nicht, während ich kleine Ulrichstraße langfahre, aus dem BMW wedeln, sondern ich will die ja hinstellen.
Sich tätowieren lassen, wie ich letztens gehört habe.
Was tätowieren lassen?
Ja, mit Asche des Verstorbenen ein Tattoo machen.
Oh, das findest du pietätlos?
Ich finde es ein bisschen crazy.
Also ja, ich mich frage ist, ist es legal?
Geht so legal. Es ist eine Grauzone.
Ah, okay.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Sissy Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Ah. Sorry, wenn ich heute ein bisschen rieche.
Nach was?
Nach Mensch.
Nach Mensch?
Ja, war ein bisschen anstrengend.
Was, beim Sport?
Ja, nicht ganz.
Was hast du gemacht?
Stand 3 Stunden im Stau. Oh Mann, das ist Angstschweiß, weil ich zu spät gekommen bin.
Zur Beisetzung?
Hm?
Nein.
Hm. Die Angehörigen haben die Trauerfeier ohne mich gemacht. Ohne den Bestatter.
Und wo war die Urne?
Also die Aschekapsel war bei mir im Auto.
Ist nicht dein Ernst.
Doch, und die Urne haben die Angehörigen selbst gefertigt aus Holz. Und die haben dann sozusagen die Holzurne hingestellt. Und die Traugäste fanden das total okay. Die wussten das ja nicht.
Hast du das dann heimlich reingepackt?
Heimlich?
Krass. Da hast du gesagt, es gab keine Pannen, ey.
Also gerade sowas. Da ist man nicht vorgefeiert. Ich kam nicht vor und nicht zurück.
Weißt du, ich hatte mir jetzt so viele Gedanken gemacht, wie wir einsteigen in diese erste Folge Radieschen von unten Staffel 3. Aber ich finde, hast du amtlich abgeliefert schon wieder hier direkt für den Einstieg.
ARD.
Hallo Jan Edler.
Hi, Sissy Metzschke.
Ich freue mich heute ganz besonders, dass du es hier noch ins Radiostudio geschafft hast, ins Podcaststudio nach dieser Geschichte.
Ja, ich freue mich auch.
Bist jetzt dein Job los?
Nein, das ist ja das Komische. Die waren total zufrieden. Das war total in Ordnung für die. Die haben gesagt, das sollte so sein. Und die Mutti wollte auch nicht aus dem Leben gehen. Die Mutti wollte halt auch einfach nicht beigesetzt werden. Und es hat alles gepasst. Letztendlich hat es auch die ganze Zeit extrem geregnet. Und als ich angekommen bin und dann aufgebaut hatte, brach dann der Himmel auf und es schien die Sonne.
Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Na, warum?
Zur mittlerweile 3. Jan, 3 Ausrufezeichen. Zur 3. Staffel Radieschen von unten, der Podcast mit dem Tod. Wir freuen uns so, so sehr, dass wir zurück sein dürfen und das nur wegen euch. Ihr habt so viele E-Mails geschickt, so oft angerufen. Jan hat auch sehr viele WhatsApp-Nachrichten auf seinem Telefon. Ich nehme an, seine Nummer stand doch irgendwo. Wir haben sehr viele WhatsApp-Nachrichten bekommen. Vielen Dank dafür. Und nur deshalb hat der MDR gesagt, na los, Radieschen von unten, Staffel 3. Herrlich. Vielen, vielen Dank auch für eure Geschichten. Ihr habt so viel mit uns geteilt. Wir saßen manchmal da, müsst ihr euch vorstellen, abends haben uns so ein Kerzchen angemacht, haben uns so ein Teechen gekocht, dann haben wir eure E-Mails gelesen. Und ganz oft waren das Sachen, da hattet ihr gar keine Frage an den Tod, sondern wolltet einfach Geschichten mit uns teilen, die ihr erlebt habt. Und dafür möchten wir uns auch nochmal bedanken. Das ist ein riesen Vertrauen, was ihr uns da entgegenbringt.
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt haben wir natürlich überlegt, wie fangen wir an, wie steigen wir ein? Ist jetzt irgendwie schon wieder ganz anders, als wir es geplant hatten, weil Jan mit einer Urne im Stau stand 3 Stunden. Aber eigentlich wollte Jan heute beginnen.
Eigentlich wollte ich heute beginnen.
Komm, mach mal.
Genau. Du hattest ja gesagt, ich soll mir immer was einfallen lassen. Und
nur lass die Showtreppe nicht zu groß werden.
Nee, eine alte Tradition, dass wir vielleicht am Anfang vielleicht ein Zitat vortragen. Habe ich heute ein Zitat mitgebracht und dazu eine kleine Geschichte.
Warte, was ist das für ein Zitat? Sollen wir die Augen schließen? Sollen wir uns gerade hinstellen?
Ich kann ja meine Einschlaf-Podcast-Stimme raus.
Dann setzen wir uns hin. Wer jetzt kann, setzt sich hin und schließt die Augen. Warte.
Vielleicht nicht, wenn ihr gerade im Auto seid.
Dann wäre es äußerst ungünstig, aber sonst. Okay, Jan, schieß los.
Und wenn sie stirbt, nimm sie und zerschneide sie in kleine Sterne und mach das Gesicht des Himmels so schön, dass die ganze Welt in die Nacht verliebt sein wird und nicht die Groll...
Oh, das war schön.
Ja, danke, warte nochmal. Und wenn sie stirbt, nimm sie und zerschneide sie in kleine Sterne und mach das Gesicht des Himmels so schön, dass die ganze Welt in die Nacht verliebt sein wird und nicht die grelle Sonne anbetet. Das ist aus Romeo und Julia.
Ich stell mir gerade vor, wie jemand jemandem das Gesicht zerschneidet, das habe ich falsch verstanden, ne?
Nein, das hast du falsch verstanden, genau.
Sag nochmal, den Teil mit dem Gesicht zerschneiden?
Es war überhaupt nichts mit Gesicht zerschneiden, sondern es geht darum, dass man jemandens...
Zerschneidet?
Die Erinnerung sozusagen als Sterne an den Himmel bettet.
Oh, das ist aber schön.
Platziert, genau.
Das muss irgendwie noch zwischen die Zeilen, das ist mir nicht klar geworden.
Okay, vielleicht, na, ist es auch aus dem Kontext heraus. Ist ja ein Zitat.
Zitat so ein schönes M übrigens auch, dass du das wieder mitlieferst. Da freuen wir uns sehr.
Dankeschön, dass du es nicht rausgeschnitten hast.
Gerne.
Ich habe das Zitat rausgesucht aufgrund einer Frage, die wir bekommen haben. Eine Frage an den Tod, die wir jetzt ganz kurz hören von der Sibylle.
Was passiert mit Astronauten, wenn diese in ihrem Dienst im All versterben? Werden die wieder zurück auf die Erde mitgenommen oder müssen die wie in vielen Science-Fiction-Filmen ja irgendwie dann immer im Weltall bleiben und schweben darum? Ich danke dir für deine Antwort. Tschüss.
Wenn sie sagt, sie dankt dir für deine Antwort, nehme ich stark an, du hast wieder eine WhatsApp bekommen.
Ich habe eine WhatsApp bekommen.
Ah ja. Und weißt du, was ich daran verrückt finde an der Frage von Sibylle? Also ich finde, darf man die Asche eines Verstorbenen, einer Verstorbenen mit nach Hause nehmen? Ja, hat sich jeder schon mal gefragt. Wie kann man aus einem Verstorbenen einen Diamanten machen? Haben wir auch schon sehr oft gehört. Aber wer fragt sich denn, aus welchem Grund, was mit Astronauten passiert, die im All verstehen? Wie kommt man da drauf?
Keine Ahnung.
Also es ist, ich will Props für Ihre originelle Frage, würde ich damit sagen. Auf jeden Das ist eine richtig gute Frage. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Antwort, wobei ich ein bisschen Angst habe, weil du so, du hast dieses edler Grinsen. Du hast so, also entweder bist du sehr gut vorbereitet jetzt auf die Antwort oder gar nicht.
Ich bin, denke ich, ganz okay vorbereitet. Ah, also ich muss jetzt einen kleinen Bogen spannen, bevor ich die Frage beantworte. Ganz kurz zu dem Zitat. Ich habe natürlich recherchiert. Das heißt, ich habe unter anderem das Deutsche Zentrum für Raumfahrt und Lufttechnik angerufen. Hab dort jemanden zwar an der Strippe gehabt, aber das war jemand aus der Werkstatt. Hat er sich gemeldet, Werkstatt.
Warum hast du denn die Werkstatt angerufen?
Ich wollte nicht die Werkstatt anrufen, ich wollte die Zentrale haben, aber da war niemand da. Wollte halt einfach fragen, ob es dafür auf die Frage eine Antwort gibt. Und er konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Ich stelle mir gerade so einen massiv verstörten Mitarbeiter in der Werkstatt vor, Jan Edler am Telefon. Hallo, schönen guten Tag, Jan Edler, Radieschen von unten. Ich wollte mal fragen, was mit Astronauten passiert, die im All versterben. Und der Typ war in der Werkstatt so,
so ähnlich war das.
Okay, so was hat er gesagt?
Er hat gesagt, höchstwahrscheinlich bleiben die da oben, aber er weiß es nicht. Und ich sollte mich nochmal an jemand anders wenden. Ich habe dann etwas recherchiert im Internet, bin dann auf einen Artikel gestoßen, der einzige Mann, der derzeit auf dem Mond begraben ist. Es war wie so eine Art Rabbit Hole und dann ging es tiefer. Der einzige Mann, der derzeit auf dem Mond begraben ist, heißt Eugene Shoemaker. Das war ein Geologe, der hat geforscht, unter anderem für die NASA und hat auch unter anderem zu diversen Kratern auf dem Mond geforscht, hat zu diversen Kometen geforscht und ein Teil seiner Asche wurde auf dem südlichen Pol des Mondes beigesetzt und da wurde auch dieses Zitat von Romeo und Julia in diese Aschekapsel mit hineingegeben.
Ach, da hast du es her.
Da habe ich es her. Und ich fand das so interessant und habe dann noch weiter recherchiert. Letztendlich gibt es sicherlich diverse Protokolle, was mit Astronauten passiert, wenn sie versterben sollten. Es sind bisher 3 Personen verstorben auf einer Raumfahrt. Die sind aber verstorben beim Landen der Kapsel sozusagen. Und,
aber es ist nicht so Fenster auf, Astronaut raus und die bleiben doch da oben nicht in der Atmosphäre.
Naja, es gibt diverse Notfallprotokolle, die natürlich durchgespielt werden. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand außerhalb in einem Raumanzug verstirbt, dann wird er nicht reingeholt. Weil der kann
Wieso
ja auch
denn nicht? Kannst du wieder mit nach Hause nehmen und dann ordentlich beisetzen, nicht?
Naja, der muss ja aber auch irgendwo in eine Raumkapsel. Und das heißt, der Verstorbene würde dann vielleicht die Raumkapsel relativ alleine einnehmen, weil die Raumkapseln ja auch sehr eng sind. So.
Weil der dann größer wird?
Nee, aber der ist ja dann auch schlecht beweglich, beziehungsweise ist ja auch eine hygienische Sache. Wenn du jemand Verstorbenes hast.
Aber der ist doch in einem Raumanzug.
Ja, aber den.
Der ist doch dicht.
Also jemanden in einem Raumanzug in so eine Kapsel zu stecken, in so eine kleine, enge Kapsel.
Wie sieht denn so eine Kapsel? Vielleicht steht so eine Kapsel falsch vor.
Extrem eng. Also da ist alles an seinem Platz.
Ja?
Ja.
Aber er wird ja nicht größer, wenn er verstirbt. Man müsste ihn halt ein bisschen nachhelfen, dass er da reinpasst und ein bisschen drücken und schieben.
Ja, aber ich glaube nicht in dem Raumanzug.
Nee.
Falls dies jemand hört.
Ach, weißt du.
Falls dies ein Astronaut hört, meldet euch doch einfach mal.
Sibylle, jetzt hast du hier, weißt du, eine Frage gestellt und 7 neue aufgemacht und die Antwort haben wir auch noch nicht so richtig. Aber
das
Jan,
definitiv.
Vielen Dank fürs Recherchieren, fürs
sehr
Anrufen,
gern, sehr gern.
Fürs so ein bisschen, so ein Mini-Lichtstrahl hast du reingebracht ins Dunkel.
Ja, er bemühte sich. er bemühte sich.
Wir haben noch eine weitere Frage bekommen und zwar von Simone aus Dresden. Die hat geschrieben, hallo ihr zwei, ich frage mich, ob es angebracht ist, dem Trauerredner bzw. dem Bestatter Trinkgeld zu geben während einer Beisetzung.
Hm?
Du so, ja logisch, warum denn nicht? Immer her damit.
Logisch nicht.
Aber weißt du, ich habe so gedacht, vielleicht ist das ja auch eher so eine Frage des, wie macht man das?
Ja.
Also nehmen wir mal an, du hast es gut gemacht.
Nehmen wir an, ich habe es gut gemacht. Ja, letztendlich, also es gibt, das kommt schon vor, dass man Trinkgeld bekommt auf dem Friedhof. Letztlich sollte man natürlich schauen nach dem Zeitpunkt, wann man das Trinkgeld übergibt. Vielleicht auch, wenn die Urne beigesetzt ist oder der Sarg beigesetzt worden ist und man dann im Nachhinein nochmal ganz kurz als Angehöriger zu den Trägern oder zu dem Bestatter tritt und sich bedankt, das ist natürlich möglich, auf jeden Fall.
Da klemmt man sich einfach so einen 5-Euro-Schein zwischen Daumen und Zeigefinger.
So ein bisschen wie bei Opi und Omi,
genau,
wenn sie einmal was gegeben
und
haben.
Und beim Handschlag natürlich. So, zack, ja meiner, hast du gut gemacht. Irgendwie
ja,
so.
Ja,
so. Aber passiert dir das häufig?
Naja, ich kann das schon so sagen, es passiert mir schon häufig, dass die Leute zufrieden sind mit meiner Arbeit. Da bin ich ja froh und auch stolz drauf.
Ja, du bist immer ekelhaft bescheiden, das kannst du ruhig mal sagen.
Naja, das war ja jetzt kein so bescheidener Satz, aber...
Deswegen sage ich, hau ruhig mal ein bisschen auf den Putz, das ist okay.
Ich habe auch schon ganz andere Sachen. Also ich habe den obligatorischen Moncherie-Kasten.
Deshalb. Ich habe mich gewundert, woher die ganzen Moncherie-Kasten in Jan Edlers Flur kommen. Aber ja, das ist einfach Zeichen deiner guten Arbeit.
Das waren nur die im Flur, nicht die im Hauswirtschaftsraum. Das sind die alle gestapelt.
Jan nimmt sich abends immer so einen kleinen Strohhalm, so einen Mini-Strohhalm. Und dann sitzt er sich hier mit seinem Moncherie-Kasten und schlürft die leer.
Ja, ich muss bald auf den Zug auf jeden Fall. Ich habe aber auch schon so tolle selbstgestickte Deckchen geschenkt bekommen zu Weihnachten, zu letzten Weihnachten war das gewesen und habe dann auch dort auf dieses selbstgestickte Deckchen, das war ein Weihnachtsstern, den Weihnachtsbaum draufgestellt und habe das meiner Tochter noch erklärt, die fand das auch total schön, weil die den Stern auch so schön fand und das sind tolle Sachen und es muss ja auch nicht immer irgendwas Materielles sein. Es muss nicht der Moncherie-Kasten oder solches Selbstgesticktes sein. Es muss auch kein Geld sein. Einfach so ein Danke für die Arbeit, wenn man die gut gemacht hat. Das tut ja eigentlich jedem gut.
Aber
ja,
alle, die mit Jan irgendwann mal arbeiten, der liebt Moncherie-Kästen. Also hört ruhig nicht auf, die ihm zu schenken. Das ist wirklich ganz gut. Das ist wirklich ganz gut. Sag mal, aber nochmal ganz kurz zur Frage von Simone aus Dresden. Ich finde die nämlich ganz interessant. Gar nicht so sehr wegen des Trinkgelds jetzt, sondern du hast gesagt, ich mache das schon immer ganz gut mit der Urne. Was kann denn da schiefgehen? Ich meine, mit der Urne. Dein Job ist es, ich will den nicht runterspielen. Ne? Alles, was du drumherum machst, Verstorbene abholen. Ich habe dich schon so oft gelobt. Ne? Ich finde das alles ganz toll. Aber beim Tragen der Urne, da kann er jetzt, außer wenn du auf High Heels kommst und nicht so sicher bist im Laufen oder dir wieder mal die Hose reißt, wenn du dich an der Grabstätte bückst, kann ja nicht so viel passieren.
Moment, ich war noch nie auf High Heels im Wachstum.
Nein, ich sag ja nein, ja, okay. Aber stolpern wäre halt schlecht.
Ja,
aber was kann man denn falsch machen?
Stolpern wäre schon wirklich nicht so gut. Also die ganzen Bestattungsdienstleistungen, die man macht vor den Angehörigen auf dem Friedhof, sollte man vielleicht immer mit ein bisschen Bedacht und ein bisschen Ruhe machen, vielleicht auch mit einer gewissen Sicherheit. Es sollten, wenn sich natürlich Fehler ergeben, dann ist das so ein... Ist das so ein bisschen wie beim Theater, dass alles, was auf der Bühne ist, was vor dem Vorhang ist, sollte so aussehen, als ob es so sein muss und alles hinter dem Vorhang sollte, man sollte auf jeden Fall die Hektik vorne bei den Angehörigen nie sehen und sollte nie spürbar sein.
Also wenn während der Trauerrede, du merkst, dass dein Flugmodus nicht aktiviert ist und dein Telefon, es kommt eine SMS rein, tu einfach so, als wäre das Teil der Show.
Ja, definitiv. Das ist Zeit zu improvisieren. Nein, aber zum Beispiel, wenn man eine Urne trägt, wenn es mal passieren sollte, mir ist es noch nie passiert, dass man mal stolpert, kann jetzt per se erstmal mit der Asche selber nichts passieren, weil die Asche selber...
Habe ich gelernt? Ist in einer Aschekapsel.
Ganz genau.
Also nicht wie bei Charlie Sheen, wo die Urne runterfällt und Charlie Sheen verteilt ist in seinem Wohnzimmer. Das ist Käse, das geht gar nicht.
Jein, also das geht auch. Aber dann ist die Asche nicht in der Aschekapsel, sondern vielleicht in einem Aschesäckchen oder wurde vielleicht auch nicht ordnungsgemäß abgefüllt.
Apropos ordnungsgemäß abfüllen, dazu habe ich auch noch eine Frage.
Ja.
Nehmen wir mal an, ich kenne jemanden, der vom Bestatter, als jemand verstorben ist, ein bisschen Asche abgefüllt bekommen hat von dem Verstorbenen. Nehmen wir mal an, vielleicht ist das eine Person mit Geschwistern. Nehmen wir mal an, sind vielleicht vier, kann ja sein.
Mhm.
Und alle vier haben vielleicht ein bisschen Asche abgefüllt bekommen, um die sich zu Hause hinzustellen. Und dann wurde trotzdem beigesetzt, also war auch noch Asche da. Über wie viel Asche reden wir eigentlich, wenn wir über Asche von einem Verstorbenen reden?
Circa 3 bis 5 Kilo vielleicht so in etwa.
Oh, genau. Doch so viel.
Na, es ist unterschiedlich. Also in der Asche enthalten ist selbstverständlich die Asche des Sarges, der Sargwäsche, der Kleidung des Verstorbenen, aber dann halt einfach auch des Verstorbenen selber. Und da kommt es natürlich auch drauf an, zum Beispiel, wie auch die Knochendichte ist. Ne? Und manchmal auch, Also weniger zum Beispiel, wie es ist manchmal auch egal, wie beleibt jemand ist. Das sind sowieso alles, das ist Wasser, das verdampft bei der Einäscherung. Und das ist dann unterschiedlich, ja. Auch wie groß jemand ist, kommt natürlich auch drauf an, ja. Sagen wir ungefähr 3 bis 5 Kilo. Dann
okay, also bei 3 bis 5 Kilo Asche, da kann man sich ja locker ein Eierbecherchen mitnehmen, wo man dann denkt, das könnte jetzt das Ohr sein oder der Fuß. Könnte auch ein Stück Sarg sein oder eine Klamotte, aber könnte auch ein Stück von der verstorbenen Person sein.
Ich sag mal so, wenn das bei mir angefragt wird und das wird unbedingt gewollt, lässt sich da sicherlich irgendwo ein Weg finden. Ich empfehle da eigentlich eher, statt die Asche zu trennen, vielleicht einen Fingerabdruck zu nehmen, das Verstorbene.
Ja,
oder der
aber
Verstorbene.
Wenn ich doch Asche, ich kann das absolut nachvollziehen.
Ja,
wenn
aber
ich,
warum will man dann Asche haben?
Na,
warum?
Weil man dann das Gefühl hat, die Person ist nicht, also irgendwie doch irgendwie physisch mit dann dabei. Also ich kann mir vorstellen, so eine kleine Mini-Urne und da so ein bisschen Asche drin, so eine Messerspitze voll Asche. Ich kann das absolut nachvollziehen. Hm. Du nicht, aber du bist auch gegen den Diamanten. Das ist nochmal eine andere
Nummer. Nein, letztendlich ist es meine persönliche Meinung.
Also ja, was ich mich frage ist, ist es legal?
Geht so legal. Es ist eine Grauzone. Die Asche muss sozusagen auf einem Friedhof beigesetzt
aber
werden.
Aber steht da wie viel? Ha!
Ja, es steht aber auch zum Beispiel was zu dem würdevollen Umgang von Ascheresten beziehungsweise einfach von Überresten eines Verstorbenen.
Ich will die ja nicht, während ich deine Ulrichstraße langfahre, aus dem BMW wedeln, sondern ich will die ja hinstellen.
Sich tätowieren lassen, wie ich letztens gehört habe.
Was tätowieren lassen?
Ja, mit Asche des Verstorbenen ein Tattoo machen lassen.
Oh, das findest du pietätlos?
Finde ich geil. Ich finde es ein bisschen crazy.
Ja, ein bisschen crazy ist ja aber nicht per se schlecht. Hm. Krass, das habe ich noch nicht gehört. Ja. Oh, da würde auch eine Messerspitze reichen wahrscheinlich.
Da, ja.
Es sei denn, es wird ein sehr großes Tribal auf dem Rücken, aber sonst könnte das... Krass. Heute geht es offensichtlich sehr viel um Urnen und um Asche. Hast du mir nicht letztens auch erzählt, du hattest eine Beisetzung, wo ganz viele verschiedene Menschen die Urne getragen haben? Das fand ich irgendwie auch eine schöne Geschichte.
Ja, also es geht darum, dass natürlich, wenn ihr das hier hört, liebe Zuhörerinnen und Hörer, dass ihr immer die Möglichkeit habt, bei dem Bestatter so viel wie möglich auch mitzumachen und die Beisetzung auch mitzugestalten. Und das heißt, traut euch ruhig zu fragen, ob ihr zum Beispiel die Urne selbst tragen könnt, ob ihr selbst einen Teil des Weges das letzte Geleit geben könnt. Und ich hatte das bei einem Trauerfall angeboten und da war es dann nachher so gewesen, die Verstorbene war immer im Freundeskreis, es war natürlich auch in der Familie und war halt irgendwie so der Mittelpunkt. Und es hatten nicht nur die Tochter der Verstorbenen die Urne getragen, auch die kleine 8-jährige Enkelin hat die Urne einen Teil des Weges getragen und dann noch 2 Freundinnen. Und so wurde die Urne so ein bisschen während des Trauerzuges rumgereicht. Und es war eine unheimlich angenehme, vielleicht auch schöne Atmosphäre. Und alle haben im Nachhinein gesagt, ja, das der letzte Gang, das war so wie ihr Leben. Sie war halt inmitten von uns.
Apropos schön. Jetzt reden wir ja schon 20 Minuten und haben das Allerwichtigste noch gar nicht erzählt. Nämlich, dass wir auf der Suche sind nach einem Radieschenhörer.
Oh ja.
Oh mein Gott, Leute, ein bisschen schämen wir uns auch. Wir haben uns wirklich, wir standen schon in der Ecke, jeder für sich und haben uns wirklich geschämt für das, was wir euch jetzt erzählen müssen. In all diesen Nachrichten, die wir bekommen haben, zwischen diesen ganzen E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, war irgendwo ein Mensch dabei. Der hat uns so krass bewegt, weil er uns erzählt hat, dass seine Eltern ein Bestattungsunternehmen haben, er damit nie wirklich was zu tun haben wollte. Und durch diesen kleinen Podcast, den wir hier machen, hat er seine Meinung geändert und hat seinen Umgang mit dem ganzen Thema irgendwie nochmal überdacht und ist einfach mit uns zusammen gewachsen und will jetzt das Bestattungsunternehmen seiner Eltern übernehmen. Wir waren ja alles zugleich. Wir waren gerührt, wir waren erstaunt, wir waren vielleicht sogar ein bisschen schockiert und haben gedacht, diesen Typen, den wollen wir gerne einladen. Wir haben natürlich die E-Mail versimpelt. Also, wir hoffen, du hörst diese erste Folge von Staffel 3. Bitte, bitte melde dich bei uns, damit wir dich einladen können und zusammen eine Folge Radieschen aufzeichnen können. Und wir haben noch was Neues. Die erste Rubrik haben eigentlich nicht wir gemacht, sondern die habt ihr gemacht, weil euch das immer so sehr entertaint und ihr das so spannend findet, was prominente Menschen über ihre eigene Endlichkeit denken, wie sie sich ihre eigene Lebensabschiedsfeier vorstellen. Also haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt in jeder Folge.
Prominent sterben.
In dieser Folge ein grandioser Musiker, mein Kumpel Philipp Dittberner, hat sich Zeit genommen und der war ja, bevor er Musiker wurde, Physiotherapeut und hat in dieser Zeit schon sehr viel gelernt über die Menschen, über das Leben und auch über die Einsamkeit.
Auch das Krankenhaus ist ein Ort der Einsamkeit. Ich habe in meinen ersten Jahren in der Geriatrie gearbeitet als Physiotherapeut und auch da sind Menschen gestorben und auch da sind Menschen einsam gestorben. Ja, und da war niemand da und wenn die mich gefragt haben, Oh, meinen Sie denn, die kommt dann nochmal, die Tochter und so, und wir haben ja keinen Kontakt mehr und die kamen nicht. Das war manchmal ganz schön krass. Aber ich glaube, das ist halt der Umstand, der einen so ein bisschen, glaube ich, also was ich traurig finde, also dass auch die Kapazität gar nicht da ist in einem Krankenhaus, dass jemand eventuell vielleicht dann doch nochmal kurz da ist, auch wenn es eine fremde Person ist, wenn jemand geht.
Da hat Philipp absolut recht und für uns eine Steilvorlage, um sich mal bei all denen zu bedanken, die ehrenamtlich für andere Menschen da sind. Da gibt es zum Beispiel die grünen Damen. Ne, kennst du die? Meine Tante macht das. Die geht regelmäßig ins Krankenhaus und setzt sich halt ans Bett zu Menschen auf der Palliativstation oder zu Menschen, die nicht so viel Besuch bekommen und schnattert mit denen ein bisschen übers Leben, vertreibt denen die Zeit. Ich liebe das. Das ist so, so wertvoll.
In anderen Einrichtungen heißen solche Damen und Herren Zeitspender, was ich auch einen schönen Namen dafür finde. Ich hatte es auch selber mal überlegt zu machen, aber mir fehlt halt einfach die Zeit.
Dann kannst du Kinder spenden, wenn du Kinder hast.
Nee, ne? Das ist irgendwie so.
Aber finde ich richtig gut. Und ich weiß schon, was jetzt viele sagen, oh, das könnte ich nicht und so, auf gar keinen Fall. Ich kann mich doch da nicht hinsetzen, wenn es da eben schlecht geht und so. Aber ich glaube, dass man da tatsächlich reinwachsen kann. Und wenn man was zurückgeben will, ist das, glaube ich, eine wahnsinnig gute Möglichkeit.
Ja, nicht nur das. Ich denke, man lernt auch ein bisschen was über sich selbst.
Mhm.
Ja.
Meinst du, wir sollten uns einen halben Tag in der Woche freischaufeln und sowas machen?
Ich fände das einfach...
Ich fände es auch ganz geil.
Finde ich ganz gut.
Also erst den Erwachsenenordner, den ich irgendwie immer noch nicht ausgefüllt habe, dann das Organspendetattoo und dann machen wir das noch.
Du neigst irgendwie zu To-Do-Lists, oder?
Ja, ich liebe To-Do-Listen. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, man lernt auch viel über sich, vielleicht sogar das meiste, wenn es so richtig beschissen läuft?
Auf jeden Fall. Ich denke, wenn wir durch schwere Zeiten durchkommen, hat man einerseits natürlich was geschafft, ist ein Schritt weiter, ist ein Punkt weiter, hat eine gewisse Erfahrung erworben, eine gewisse Resilienz vielleicht auch gegenüber bestimmten Themen.
Und dazu hat Ditte auch noch eine Geschichte.
Ich persönlich habe eine relativ schwierige Zeit hinter mir und hatte mal auch so eine Fehldiagnose, dass ich ein kleines Aneurysma im Gehirn hatte. Und da musste ich mich mit dem Tod auseinandersetzen, weil das kann dann doch schneller passieren, als man denkt. Und es war eigentlich im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, eine Zeit, die mir im Leben, also mich auf jeden Fall weitergebracht hat. Also ich war gar nicht so bestürzt in dem Moment, meine Familie und meine Freunde eher. Aber als ich dann 3 Wochen später das Ergebnis hatte, dass es einfach nur, ich glaube, es hat irgendwas mit den Venen zu tun. In manchen Gehirnen sind die anders verschaltet und es gibt so eine Anomalie von Venen. Und früher hätte man gedacht, das ist ein Aneurysma. Heutzutage kann man das ausschließen mit besseren Geräten. Glaube ich, habe ich was mitgenommen, dass ich weiß, dass man auch unter anderen Umständen irgendwie leben muss und sich auch bewusst sein muss, dass Dinge schneller vorbei sein können, als man eigentlich glaubt. Wir stehen jeden Tag auf und denken, es geht immer irgendwie weiter und es geht eben nicht so. Und ich versuche, glaube ich, ich habe eine andere Gelassenheit, glaube ich, dadurch bekommen. Ja, und versuche, mich über Kleinigkeiten nicht mehr aufzuregen. Begegne Situationen, wo ich mich irgendwie, ob das jetzt irgendwie mich jemand anschreit in Berlin beim Verkehr oder keine Ahnung, irgendeine Fankritik, die dann kommt nach einem Konzert oder das sind so Kleinigkeiten, über die ich mich, glaube ich, emotional früher viel mehr kaputt gemacht hätte, die ich jetzt irgendwie anders wahrnehme und versuche, irgendwie die Momente zu finden, die das Leben irgendwie schön machen.
Kannst du da relaten?
Definitiv. Das ist ja das Ding. Letztendlich werden wir alle sterben.
Das ist absolut richtig.
Das klingt für manche sicherlich dramatischer und für manche, die vielleicht rational drüber nachdenken, auch ja stimmiger.
Aber weißt du, das ist auch der Grund, warum ich mich immer frage, wie kann denn Tod so ein komisches Thema sein? Wie kann das denn so ein Fluchtreflex-Thema sein? Ein Thema, mit dem sich keiner beschäftigen will, wenn es uns doch alle, also ausnahmslos alle, betrifft.
So. Ja, wir könnten theoretisch komplett als Gesellschaft viel besser darauf vorbereitet sein.
Absolut. Das
ist richtig.
Absolut.
Ja.
Aber ja, was wolltest du sagen? Entschuldige.
Nee, ist gut.
Du wolltest sagen, wir sterben alle.
Genau.
Es ging um die Fragilität des Lebens.
Es geht um die Fragilität des Lebens.
Ein Siebhirn, ein anderes Siebhirn. Du wolltest gerade irgendwas sagen.
Diese Aufmerksamkeitsspanne, das ist so kurz geworden.
Wow. Wie lustig du aussiehst, wenn du überlegst.
Ja, die Fragilität des Lebens.
Die genau. Was?
Also die Fragilität des Lebens. Es ist letztendlich geht es darum, wenn wir uns alle bewusster wären, dass wir alle sterben, würden wir uns nicht nur besser in unserem Leben auf den eigenen Tod vorbereiten können, vielleicht, sondern wir würden sicherlich auch, wie Ditte schon sagt, Probleme ganz anders bewerten und vielleicht auch Probleme ganz anders angehen. Das heißt, man könnte schon sagen, das ist meine Theorie, dass man als Gesellschaft wächst, wenn man besser mit dem Tod umgeht.
Definitiv, das glaube ich auch. Dieses Rauszoomen hilft mir auch ganz oft. Dieses, weißt du, Rauszoomen und sich dessen bewusst zu sein, was man für einen kurzen Moment auf dieser Welt ist. Es ist wirklich nur ein Wimpernschlag. Je älter wir werden, desto schneller vergeht die Zeit. Das ist traurig, aber das macht auch herrlich frei, weil das bedeutet, diese Entscheidungen, die uns immer so riesengroß vorkommen und so wichtig und die Probleme und so, die sind es eigentlich gar nicht. Also das bedeutet, natürlich sind sie es dann am Ende des Tages doch, aber weißt du, was ich meine? Du guckst nicht auf dein Leben zurück und denkst, oh mein Gott, ach du Scheiße, da habe ich eine Abmahnung bekommen oder so. Das denkst du ja nicht. Weißt du, es ist verschwindend klein eigentlich. Und ich glaube, das, was Philipp Dittberner erzählt hat mit der Fragilität des Lebens und sich dessen ab und zu einfach mal bewusst zu werden, ich finde, das ist eigentlich ganz schön. Jetzt nicht jeden Tag panisch rumrennen und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich finde, die Zeit, wenn du auf eine Diagnose wartest oder wenn die irgendwas prüfen, ganz ehrlich, das ist unterirdisch. Ich hatte das auch schon mal, da dachten die, ich habe irgendwas in der Lunge und da haben die mich auf Tuberkulose, Sarkoidose, Lungenkrebs, alles durchgetestet. Die Zeit, wo ich auf die Ergebnisse gewartet habe, also viel schlimmer kann man sich, glaube ich, nicht fühlen. Das ist wirklich, wirklich ätzend.
Das ist ja eben die Sache. Das ist ja auch nicht das, was wir meinen. Es geht ja gar nicht darum, irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Sachen zu relativieren, sondern es geht hauptsächlich darum, dass man sich vielleicht mit den Gedanken auseinandersetzt, dass man irgendwann ableben wird, aber es nicht zu einem bestimmten Thema des Lebens werden lässt.
Das haben Sie sehr gut zusammengefasst, Herr Professor Dr. Edler.
Vielen Dank.
Ich habe noch eine Sache von Philipp Dittberner mitgebracht. Philipp Dittberner spricht sich übrigens ziemlich schwer, ne? Philipp Dittberner, sind ganz schön viele Konsonanten aufeinanderfolgen. Sag mal schnell Philipp Dittberner.
Philipp Dittberner.
Genau, sag's nochmal.
Philipp Dittberner.
Ich habe Philipp natürlich auch gefragt, wie er sich seine eigene Lebensabschiedsfeier vorstellt. Und Musik spielt da natürlich eine große Rolle. Er will Musik hören, aber er weiß noch nicht welche.
Das ist echt eine gute Frage. Hoffentlich nichts von mir. Also so selbstverliebt bin ich nicht. Vielleicht kommt irgendein bekannter Kollege vorbei, der mich früher immer sehr geschätzt hat und singt irgendwie einen Song, der passt. Das würde mich sehr freuen. Und am Ende eine große Feier, ein schönes Essen, reichlich Wein, alle sollen auf mich anstoßen und Spaß haben. Ich habe in meinem Leben zum Glück noch nicht so wahnsinnig viele Beerdigungen erlebt, aber ich habe sie immer in der Kirche erlebt und ich fand es eigentlich immer sehr, sehr schön. Es hat irgendwie sowas Zeitloses, was mich anspricht auf eine gewisse Art und Weise. Das würde ich schon schön finden und dann danach geht es in irgendein Lokal. Keine Ahnung, was mein GEMA-Konto noch hergibt und dann sollen die alle auf meinen Nacken was trinken.
Finde ich gut. Bei der Kirche habe ich überlegt, ob ich das auch gut fände. Hättest du gerne die Abschiedsfeier in der Kirche oder in so einer kleinen Kapelle? Oder im Freien?
Da habe ich mich ja schon mal zugeäußert, dass das letztendlich...
Habe ich vergessen vielleicht?
Nein, entschuldige bitte. Letztendlich ist mir das vielleicht auch so ein bisschen... Also mir ist das egal.
Okay.
Ich finde aber Kirchen auch schön. Und
dann
ich
machen wir es hier im Foyer vom MDR. Da, wo der Weihnachtsbaum sonst steht.
Ich finde Kirchen auch sehr schön. Und ich finde generell Friedhöfe was Schönes. Da muss ich an einen Satz von meinem besten Freund denken, dessen Oma wir kürzlich beigesetzt haben. Und der sagte, so traurig diese Situation jetzt hier gerade ist, aber ich finde es so schön und beruhigend, auf dem Friedhof lang zu laufen und den Wind zu merken, wie er in den Bäumen rauscht und einfach auch die Natur zu sehen. Und letztendlich haben wir uns dann noch ein bisschen drüber unterhalten, wie schlecht der Friedhof gepflegt ist, also meiner Meinung nach. Aber er fand es halt sehr schön, dass es so naturnah war und wie beruhigend diese Orte auch sind, weil letztendlich sind es ja auch in größeren Städten immer Orte der Stille, wo der Verkehrslärm vielleicht weniger reindringt.
Ja. Das ist so gut, dass du das sagst, denn ich habe auf Instagram neulich gesagt, dass ich gar nicht verstehen kann, warum Menschen nicht gerne auf den Friedhof gehen. Ich war alleine auf dem Friedhof an dem Tag bei meinen Großeltern und noch bei einem Kumpel und habe überall meine Kerzchen hingestellt und es war natürlich ein Frühlingstag, muss man dazu sagen. Die Sonne hat ein bisschen geschienen, es war herrlich mild. Ich saß da am Grab meiner Großeltern, habe denen erzählt, dass sich da bei mir beruflich jetzt ein bisschen was verändert und so. Und es war einfach so ein schöner Ort zum Sein, so, ne? Wie du es gerade beschrieben hast. Es war grün, es war herrlich still, ein paar Vögel haben gezwitschert, es sah cool aus. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten. Ich habe gesagt, ich habe so eine Umfrage gestartet auf Instagram und habe gesagt, Friedhof hingehen oder auf gar keinen Fall. Und da hat zum Beispiel Salzwasserliebe geschrieben, beruhigt und erdet mich, fühle mich wohl und dann diese Ruhe. Bin dann ganz nah bei meiner Omi. Das fand ich irgendwie sehr schön. Oder einer hat geschrieben, AZ18, ganz viele verschiedene Zahlen dahinter. Ich gehe auf meinem letzten Gang erst hin. Reicht.
Kann ich aber auch verstehen. Also als ich mit meiner Mutti mich mal ein bisschen über das Thema unterhalten habe, hat sie gesagt, ja, du weißt ja, ich bin kein Friedhofsgänger. ging es auch darum, dass ich mit der Oma immer jede Woche mal zum Opa ins Grab fahre, da noch frische Blumen hinstellen und so weiter.
Ja.
Und habe ich halt auch gefragt, wie sie an ihren Vater denkt oder wie sie halt an all die anderen Verstorbenen denkt. Da hat sie gesagt, nee, das habe ich in meinem Kopf, habe ich in meinem Herzen und das ist eben so unterschiedlich. Ne?
Aber weißt du, das kann ich gut nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, du, ich brauche den Ort nicht, ich kann überall an meine verstorbenen lieben Menschen denken oder so. Das verstehe ich voll. Aber außer im Winter, Mitternacht, kann ich nicht verstehen, wie man so Angst haben kann. Ich finde Friedhöfe auch fast ein bisschen faszinierend. Hier hat auch jemand geschrieben, Chris hat geschrieben, ist ein toller Ort, überall im Urlaub, gehört bei uns immer zum Programm, überall auf der Welt. Okay, soweit würde ich jetzt nicht gehen, also jetzt, dass ich im Urlaub auf den Friedhof gehe, aber es ist natürlich auch, ist eine Ansage auf jeden Fall.
Kenne ich auch. Ich habe mir letztens ein Fotoalbum angeguckt von einem Familienurlaub vor 20, 25 Jahren und da waren wir in Tunesien gewesen und ich blätter dieses Album so durch und sehe ich da halt einfach auch ein paar Fotos vom Friedhof und meine Mama steht daneben und hat halt drüber geschrieben über das Foto, kostenlose Bestattung, klingt sehr gut.
Okay, wow. Das ist so der Humor in eurer Familie.
Das ist so der Humor in unserer Familie.
Genau. Hier, Biene hat geschrieben, ich mag Friedhof auch. Besonders schön, Sonntagmorgen über den Südfriedhof in Leipzig zu spazieren. Es haben übrigens ein paar Leute geschrieben. Hanan hat geschrieben, kein Ort besinnt mich so krass wie das Grab meines besten Freundes. Ruhepunkt, Ausrufezeichen. Wenn ich nicht müsste, würde ich nicht hingehen, schreibt Nelly. Auf jeden Fall verschiedenes Feedback, aber die meisten haben gesagt, das ist auch für sie ein Ort der Ruhe. Jan, wir verquatschen uns hier schon wieder. Guck mal auf die Uhr. Wir wollten unsere zweite Rubrik noch vorstellen. Das ist nämlich diese hier.
Oh mein Gott, dieser Himmel. Wie komme ich da bloß rein?
Wir haben verschiedene Menschen, die uns mitnehmen in verschiedene Weltreligionen. Heute ist es Ulrike. Das ist eine Freundin von dir.
Genau. Mit der habe ich hier in Halle verschiedene Beisetzungen durchgeführt. Und es war zum Beispiel eine Pfarrerin, die auch nicht konfessionell Menschen beigesetzt hat und denen beigestanden hat, weil die unbedingt auch Betreuung durch die Kirche wollten. Und so haben wir einige Beisetzungen zusammen durchgeführt und haben jetzt immer noch Kontakt gehabt.
Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da nur rein? Das ist ein bisschen die Frage nach Leben und Tod. Und das ist wohl eins der größten Mysterien auf dieser Welt. Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Diese Fragen stellen sich Menschen schon seit Urzeiten. Das gehört zum Menschsein dazu, sich genau diese Frage zu stellen und sich auf die Suche zu begeben. Aber es bleibt, wenn wir ehrlich sind, tatsächlich ein Geheimnis. Wir wissen es nicht und wir können es nicht wissen, aber wir können ein paar Bilder benutzen. Wenn ich den Himmel sehe und wenn ich in den Himmel gucke, dann ist er vor allem eins, eine große Freiheit. Wenn ich die Vögel sehe, die dort lang fliegen, und wenn ich die Bäume sehe, die in den Himmel ragen und wenn ich das tiefe Blau sehe von dem Himmel, was mich erinnert an die Tiefe des Ozeans, an das Geheimnis dieser Welt tatsächlich, dann hat das für mich etwas Tröstliches, etwas Schönes, etwas Wunderbares und etwas Geheimnisvolles auch. Und wenn ich das Bild des Himmels nehme als Bild des Jenseits, weil genau das ist der Titel für das, was nach dem Tod kommt, das Jenseits, das an einem anderen Ort liegt als das Diesseits tatsächlich, dann fällt mir tatsächlich eine Geschichte ein und die möchte ich gerne erzählen. Und zwar ist es die Geschichte von einem Zwillingspärchen im Bauch der Mutter. Die unterhalten sich. Der eine Zwilling fragt den anderen Zwilling, sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Und der andere Zwilling antwortet ganz skeptisch und fragend, was Leben nach der Geburt? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was stellst du dir denn vor mit einem Leben nach der Geburt? Naja, fragt der fragende Zwilling, ich stell mir vor, dass wir vielleicht umherlaufen und dass wir essen und dass wir umgeben sind von schönen Dingen. Hä, so ein Quatsch, antwortet der zweifelnde Zwilling im Bauch. Wir haben doch eine Nabelschnur, wie stellst du dir das vor? Wie soll das gehen? Wir sind doch hier an einem Ort, der völlig für uns ausreicht. Warum soll es einen danach geben? Und wie kommst du denn darauf? Vielleicht sehen wir dann auch unsere Mutter. Hä, sagt der andere, unsere Mutter? Ich habe noch nie von einer Mutter gehört. Was meinst du denn mit Mutter? Na ja, vielleicht sehen wir die Mutter, die, von der wir kommen tatsächlich und die, die uns jetzt schon umgibt. Sei doch mal ehrlich, manchmal spüren wir sie doch. Sie ernährt uns, sie sorgt dafür, dass wir leben und manchmal, wenn wir ganz still sind, dann hören wir sie sogar singen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, sagt der skeptische Zwilling. Das ist die Geschichte tatsächlich von einem Leben nach der Geburt. Ich finde, diese Geschichte, da steckt ganz viel drin. Und das ist ein schönes Bild quasi für das Mysterium des Todes. Ich trage in mir eine ganz große Hoffnung, dass es einen weiter gibt. Und ich trage in mir eine ganz große Hoffnung. Das ist das, was ich auf Beerdigungen, in Beerdigungspredigten und Beerdigungsansprachen auch immer sage. Eine ganz große Hoffnung, dass es irgendwie am Ende und danach ein Antworten auf die Fragen gibt meines Lebens, dass wir alle an einer großen Tafel sitzen. Das sind so schöne biblische Bilder. Dass wir mit unseren Liebsten irgendwie an einer großen Tafel im Himmel sitzen. Und ich glaube als Christ natürlich auch, dass mit Jesus, jetzt wird es ein bisschen pastoral, dass mit Jesus dieses Jenseits schon längst angebrochen ist. Also dass wenn wir wissen wollen, wie wir in den Himmel kommen, wir ein bisschen auf Jesus gucken müssen und dann sehen, was Himmel auf Erden bedeutet. Das heißt, auf die Frage, oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß rein, kann ich nur antworten, vielleicht sind wir längst schon ein bisschen drin.
Das ist aber eine schöne Antwort.
Auf jeden Fall.
Wusstest du, dass man als Christ gar nichts machen bzw. leisten muss, um in den Himmel zu kommen? Ich habe immer gedacht, man darf nicht sündigen und sowas.
Das Ding ist, ich glaube, ich habe mich faktisch genug mit den ganzen Themen auseinandergesetzt, aber so selber mit anderen Gläubigen darüber unterhalten, habe ich eigentlich noch gar nicht so richtig. Und von daher...
Hast du was gelernt? Ein Glück gibt es diesen Podcast.
Ich selber was gelernt.
Ach,
das
schön.
Ist doch auch gut.
Gern geschehen, Jan.
Danke.
Eine Sache, die wir aus den letzten beiden Staffeln mitgenommen haben, auch in die dritte Staffel, einfach weil es super viel Spaß macht, sich immer mit euch darüber auszutauschen, ist...
Songs zum Sterben.
Boah, die Liste ist lang, ne? Nochmal ganz kurz für alle Menschen, die vielleicht gerade zum allerersten Mal Radieschen von unten hören und denken, Songs zum Sterben? Was soll das denn sein? Das sind Lieder, die wir entweder schon auf Beisetzung benutzt haben. Das soll vor allem auch zeigen, dass es gar nicht immer dieselben sein müssen. Es muss nicht immer Time to Say Goodbye sein. Es können ganz viele verschiedene Lieder sein. Bestenfalls immer Songs, die mit der verstorbenen Person irgendwas zu tun haben. Und wir möchten euch ermutigen, euch da einfach auch frei zu machen und Songs zu spielen, die ihr für richtig haltet. Völlig unabhängig davon, was man darf oder nicht darf. Oder einfach ein bisschen abrücken von diesen Konventionen.
Ja. Genau, und deswegen packen wir heute einen ganz besonderen Song drauf.
Ja.
Und zwar von Joey Ramone, von den Ramones.
Ja.
Das Lied Wonderful World, also seine Interpretation des Liedes Wonderful World, hatte ich bei einer Beisetzung für jemanden, der selber eine Ramones Coverband hatte.
Ach, schön.
Und selber Sänger war dieser Ramones Coverband. Und sein Bruder hat gesagt, ich möchte bitte unbedingt, dass dieses Lied gespielt wird. Und dann haben wir nicht nur von den Ramones Lieder gespielt, wir haben auch von seiner Band selbst ein Lied gespielt, wo er gesungen hatte. Und dann haben wir sozusagen nochmal seine Stimme gehört. Und sein Bruder, der hat für den Verstorbenen dann noch ihm zu Ehren auch seine Lederjacke getragen zur Beisetzung. Hat er gesagt, egal was die allen anderen denken, ich wollte diese Leder. Ich habe gesagt, das ist genau das Richtige.
Ja.
Genau das Richtige. Und das war alles in allem, hat sich das auch so richtig angefühlt und es hat auch niemand irgendwie komisch geguckt. Ganz im Gegenteil.
Schön.
Ich denke, es war eine gute Lebensabschiedsfeier für den.
Schöne Geschichte, Jan. Vielen Dank. Kommst du nächste Woche eigentlich wieder?
Ich komme nächste Woche wieder.
Ich habe dich heute gar nicht so viel abgedisst, wie ich das sonst immer mache, ne?
Das ist total nett.
Das ist wahrscheinlich, weil
bestimmt allen anderen auf.
Das ist bestimmt, weil ich dich wirklich vermisst habe und dich nicht gleich wieder vergraulen will. Ich finde es wirklich schön, dass wir eine dritte Staffel an den Start bringen. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Und wenn ihr so am Rumklicken seid in der ARD Audiothek, dann klickt euch doch auch mal in ein paar andere Formate rein. Zum Beispiel, heißer Tipp, der Podcast Radio mit K. Steffen Israel und Felix Brummer von der Band Kraftklub machen den. Mittlerweile zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Fritz. Ist ein wahnsinnig guter Podcast. Ich würde sogar behaupten, es ist einer der ersten, den wir jemals hatten. Also die machen das schon ein paar Donnerstage. Und es ist ein Podcast, wo es immer ein bisschen Gossip gibt, wo es immer sehr viel zu lachen gibt und man auch so Einblicke bekommt in die Musikindustrie und auch ganz oft neue Bands und gute Songs entdecken kann. Also ich liebe den. Und man fühlt sich weniger alleine. Also zum Autofahren der perfekte Podcast. Aber natürlich erst, wenn ihr alle Radieschen von unten Folgen durchgesuchtet habt. Das ist ja mal klar. Jan, haben wir was vergessen? Vielleicht können wir noch sagen, was wir alles so vorhaben in dieser Staffel. Das macht man doch immer so. Beim Radio machen wir das immer so.
Ein bisschen anteasen.
Anteasen heißt es, genau. Also jetzt nicht so, schalten Sie ein, sondern so, Leute, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht. In einer der nächsten Folgen haben wir den Tatortreiniger Thomas Kuhn zu Gast aus Leipzig und reden mit dem über seinen Job. Der ist Desinfektor und Tatortreiniger. Der erlebt Sachen, da brauchen wir auf jeden Fall alle starke Nerven, kann ich euch sagen. Außerdem besuchen wir das Marienhospiz in Dresden. Denn Jan und ich haben gesagt, wir sind mit diesem Podcast hier angetreten, um den Tod ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Da müssen wir halt auch mal dahin gehen, wo der Tod irgendwie vielleicht ein bisschen präsenter ist als jetzt in der Kaufhalle oder hier im Radiostudio. Und das ist ein Hospiz. Bin sehr gespannt, wie es da wird. Die haben uns eingeladen, wir dürfen da vorbeigehen. Warum guckst du so?
Als in der Kaufhalle?
Naja, ich brauche jetzt irgendeinen dämlichen Vergleich. In der Kaufhalle oder im Hospiz geht es ums Sterben, oder nicht?
Ja, ist richtig. In der Kaufhalle sicherlich auch.
Also da sind wir zu Gast und haben auch jede Menge prominente und nicht prominente, aber nicht weniger hörenswerte Gäste. Um mal so ein bisschen vorauszuschauen, Joris, Jennifer Weist, Jess von den No Angels. Also wir werden wirklich mit sehr vielen Leuten über den Tod sprechen und Jan wedelt schon wieder mit den Armen, weil sein Favorite Gast habe ich jetzt nicht aufgezählt. Erzähl, mit wem wir uns auch unterhalten werden.
Unter anderem bei uns auch Aische Bosse. Sie ist Autorin von Kinderbüchern, Schauspielerin und Trauerbegleiterin und unter anderem Frau von Aki Bosse.
Also Frau von Aki Bosse hätte ich vielleicht nicht mit aufgezählt, nee, weil es nichts zur Sache tut. Aber
zur Sache. Das stimmt, es tut nichts zur Sache.
Ist aber ist trotzdem, ich weiß ja, dass du dich auf die sehr freust, weil die sehr gute Bücher geschrieben hat darüber, wie man das Thema Tod Kindern auch näher bringen kann.
Ja.
Und das wollen wir natürlich von ihr lernen und wollen es gerne mit euch teilen und an euch weitergeben. Freue ich mich auch sehr drauf. Und ein paar Überraschungen haben wir auch. Komm, wir hauen noch nicht alles raus.
Nee.
Erstmal sehen wir uns nächste Woche wieder.
Jawollo.
Und beziehungsweise wir hören uns wieder.
Das machen wir.
Wenn ihr Lust habt. Wir würden uns freuen. Tschüss, Jan Edler.
Tschüss, Sissi Matschke.
Radieschen von unten. Ein Podcast von MDR Jump.